Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Heute so zum Thema, was passiert in 2026 und was haben wir auch mitgenommen aus dem letzten Jahr, nämlich 2025. Und darüber sprechen wir mit Luisa Wasilewski. Sie ist Gründerin von PulseWave und auch noch Co-Gründerin von Halbzeit. Hallo Luisa.
Hallo Hanna, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ich mich auch, vor allen Dingen, du bist so umtriebig, gründest die ganze Zeit, dass du Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank. Jetzt frage ich gleich mal an, was nimmst du mit vom letzten Jahr? Was hat sich da alles so getan?
Ja, 2025, ne, das war schon irgendwie ein aufregendes Jahr auf verschiedenen Ebenen. Fangen wir mal an mit dem, was vielleicht nicht so aufregend war. Wir haben ja eine neue Regierung gebildet, wir haben eine neue Gesundheitsministerin. Da war das Jahr ja schon irgendwie geprägt von sehr viel Nichts-Happening. Also wir warten ja auf die großen Gesetze, das können wir dann gleich noch für das neue Jahr besprechen, was da so kommt. Aber was ist denn wirklich passiert? Das Jahr 25 sollte ja so ein bisschen das KI-Agentenjahr werden, das Jahr der Agenten. Ich würde sagen, im Gesundheitswesen war es überhaupt erstmal, wir machen KI-Use-Cases. Das ist auf jeden Fall angekommen. Es war auf jeden Fall ein sehr KI-lastiges Jahr, auch für das Gesundheitswesen. Ich würde auch sagen, dass viele administrative Use-Cases in der Versorgung angekommen sind. Das ist sehr schön zu sehen, so aus meiner Innovationsperspektive. Auf der ganzen Seite DTX, DIGA, ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert. Wir haben neue Zahlen bekommen, knapp 1 Million Verschreibungen, Wahnsinn. Das ist natürlich schon auch wirklich ein großer Anstieg zum Jahr 24. Wir haben die großen Gewinner wie Oviva, die wirklich wahnsinnig hohe Verschreibungszahlen und entsprechende auch Euros dahinter verdient haben. Wir haben Exits gesehen, Self-EP wurde gekauft. Wir haben auch Insolvency, Takeovers, wenn man das auf Englisch so sagt, wenn man aus der Insolvenz dann gekauft wird, haben wir auch viele gesehen. Also da war einiges los im Markt. Und vielleicht noch abschließend, wir haben auch einen wahnsinnig hohen Anstieg gesehen im VC-Funding, also Venture Capital, Risikokapital ist reingeflossen wieder in den Markt. Amboss hat das Jahr eröffnet mit einer wirklich, ich glaube, 250 Millionen irgendwie so, jetzt nicht genau auf den Euro bitte mich verhaften, aber wirklich eine sehr große Runde. Und vor kurzem hat gerade erst Aura geraced mit knapp 900 Millionen, die größte Digital Health Runde, die wir in Europa in den letzten 5 Jahren überhaupt gesehen haben. Es wurden etliche neue Funds gegründet, also da ist einiges los.
So, und wenn du jetzt so das anstehende neue Jahr betrachtest, was meinst du, was entwickelt sich da?
Ich glaube, wir sind natürlich hier in Deutschland mit unseren starken systemischen Problemen irgendwie beschäftigt. Ne? Wir warten auf die beiden Digitalgesetze, die die Bundesministerin Wacken angekündigt hat. Da verspricht man sich, dass DIPAs sollen ja jetzt wieder gestärkt werden. Bei der DIGA würde ich sagen, ist eher schwierig. Da können wir eher erwarten, dass das regulativ ein bisschen angezogen wird. Das wurde ja auch schon längst angekündigt. Digital gestützte Primär-Hausarztversorgung ist ein Riesenthema. Telemedizin wird more or less der Kampf angesagt, zumindest von den KV. Die 116117 Terminvergabe wird ein riesiges Thema, soll ein riesiges Thema auch im nächsten Wahlkampf werden, wenn ich mal so aus meiner Verbandsperspektive hier sprechen darf. Mhm. Da wird schon gemunkelt, dass sozusagen Terminvergabe eigentlich so eins der großen Wahlthemen sein wird für die nächste Wahlperiode. Also das wird interessant zu sehen, wie sie das jetzt anfangen vorzubereiten im nächsten Jahr. Da kann man natürlich total viel tun mit digital und da kann man auch total viel tun mit KI im Sinne von Triagierung und Steuerung von Patientenströmen. Das ist ja auch irgendwie so ein Wort, was manche sehr positiv anschauen, andere sehr negativ anschauen. Aber ich glaube, wir haben da unheimlich viel Potenzial, Sachen zu tun. Und also das sind so die regulatorischen Themen, auf die alle warten, dass da jetzt was passiert, was kommt da jetzt auf uns zu. Und ich persönlich schaue natürlich von einer viel innovativeren Perspektive auf den Markt und würde mir natürlich wünschen, dass auch KI-Use-Cases, gute KI-Use-Cases mehr in die Versorgung kommen. Also wir haben dieses Jahr 2025 haben wir viele administrative Use Cases gesehen, also die Scribies, also Text-to-Speech-Dokumentation, Telefon-KI-Assistenten, Terminbuchungstelefonassistenten. Da sehen wir unheimlich viel, also wahnsinnig viel Angebot gerade. Eine Voice-Pflege-Dokumentationstool mit KI hat auch gerade 50 Millionen geraced. Aber wo sind denn die KI-Use Cases für die Versorgung? Also Diagnostik, Therapieunterstützung. Das sind natürlich auch Use Cases, die mein Herz ein bisschen höher schlagen lassen. Und da würde ich sehr gerne mehr sehen im nächsten Jahr. Da muss man aber immer noch den Kaviar reinbringen. Wir haben in den EU AI Act, der ja 2025 auch, also eigentlich schon 2024 teilweise in Kraft getreten ist, 2025 weitere Stufen in Kraft getreten sind. Und da bleibt jetzt natürlich schon noch abzuwarten, wie wird sich das auswirken auf diese versorgungsnahen KI-Lösungen. Die werden nämlich auf jeden Fall irgendwie mit dem EU AI Act zu tun haben.
Okay, wow. Hast einen ganz schön großen Rundumschlag gemacht. So würde ich gerne zwei Stichpunkte aufnehmen, und zwar diese 116, 117 und die verknicken oder verknüpfen mit eben, wie du sagst, innovativen Lösungsansätzen. Wo können sich denn da Health-Startups vielleicht sogar einklinken oder ist das überhaupt gewollt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Potenziale, dass sich Startups da reinklinken, sind riesig. Ne? Wir haben viele Startups, die auch über die letzten Jahre so diese Lotsen-Startups, ja, da gibt es Docyet, da gibt es Xund, auch Telemedizin-Startups, könnte man da schon ideal in so eine Triagierungs-Patient-Journey einfügen, ja, dass man eben bei kleineren Sachen, wenn es jetzt kein, klar, wenn du jetzt einen Arm abgehackt hast, dann rufst du natürlich nicht die 116 117 an, da fährst du direkt in die Notaufnahme, ist klar. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Thema hast und du brauchst einen Arzttermin oder du willst vielleicht mit jemandem sprechen, dann kann die 116 117, könnte in Theorie natürlich wahnsinnig viel machen, ja, dass man die Anamnese direkt einsteuert, dass man was ausfüllt. Heute ist das noch ein sehr umständliches, sehr langes Formular. Das könnte man natürlich in Zukunft auch mit einer Telefon-KI machen, dass man spricht und sagt, was haben Sie denn? Was ist denn gerade los? Darf ich kurz auf Ihre EPA zugreifen? Zack, bumm. Also da kann man jetzt wahnsinnig schöne Sachen schmieden im Kopf, ja. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus. Die 116 117 ist vor allem ein Callcenter in Deutschland aktuell und das wird auch wahrscheinlich sich so schnell nicht ändern. Aber auch die Callcenter, die werden halt heute hauptsächlich von Menschen betreut. Ich denke schon, dass da irgendwann die KI mit reinkommen wird. Und teilweise gerade Terminvergabe. Also ich meine, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Die 116 117 hat einen Zugang. Da gibt es eine Schnittstelle in ein System, wo Termine hinterlegt sind. Da macht eine Person einfach auch nur drei Klicks und guckt rein. Das kann natürlich super eine KI machen. Und die Fälle, wo es halt um kompliziertere Themen geht oder um ältere Menschen, die vielleicht dann doch mit einem Menschen reden wollen, die sollen dann eben weiter von den Menschen betreut werden. Also ich glaube auch, dieser Mix Hybrid, ne, ist auch so ein tolles Buzzword, was wir alle schon tausendmal gehört haben. Ich finde, dass das in Zeiten von KI eine ganz neue Bedeutung bekommt, weil sozusagen dieser KI-enabled, sagen Mensch, das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Ja, nicht ersetzen, sondern unterstützen.
Vor allem, dass überhaupt diese Nummer bekannt wird, weil vielen ist das ja gar nicht bekannt, die Nummer. Also da
Dann die
fängt, glaube
EPA.
ich, schon mal an. Also, oh Gott. Okay, Stichwort auch DiGA. Du beobachtest ja schon seit 5 Jahren, seit es die DiGA gibt, diesen Markt. Was hat sich getan? Jetzt hat die Gematik ja neue Zahlen rausgebracht. Das scheint die Quote nicht so zu sein. Irgendwie 17% Verordnungen bei Krankenkassen oder dass solche Rezepte eingelöst worden sind. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das richtig ist. Habe ich heute irgendwie auf LinkedIn gelesen. Aber auf jeden Fall sehr gering. Siehst du überhaupt noch Potenzial für diesen Markt, wenn du
Auf jeden
sowieso
Fall.
dafür erzählst, KI und so? Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Gar kein Thema. Also man muss die DiGA natürlich ein bisschen differenziert anschauen. Oder der Markt hat über die letzten Jahre gelernt, dass nicht jedes DiGA-Konzept wird ein Gewinner sein. Das haben wir schon gelernt. Es gibt auch einfach Indikationen, wo sich DiGAs mehr lohnen als andere. Ja, also auch diese Dreifaltigkeit aus, was ist eigentlich für den Patienten gut, was ist für den Arzt gut und was ist für die Kasse gut. Also kreiert man Mehrwerte auf allen Seiten und nicht eben nur für den Patienten. Da gibt es eben, Adipositas ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wenn man sich die Oviva-Zahlen anschaut, dann schlackern einen eigentlich die Ohren, ja. Also die haben 124.000 Verschreibungen gemacht in 24. Die haben, wenn man, das kann man sich hochrechnen, wenn man 124.000 Verschreibungen mal den Preis nimmt, dann kommt man auf einen Umsatz von weit über 20 Millionen Euro. Das sind schon krasse Zahlen für ein Startup. So. Und jetzt muss man sagen, Adipositas ist natürlich ein super Use Case für eine DiGA. Ja. Den Menschen wird nicht geholfen. Kein Arzt kann übergewichtige Leute wirklich engmaschig betreuen. Es ist ein Lebenswandel, der ist schwer. Und da kann halt ein digitales Tool noch am ehesten helfen, als den Arzt, den man einmal im Quartal sieht, wenn es hochkommt. Ne? Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Ja. Es gibt dann aber eben auch andere Liga, zum Beispiel Blut. Hochdruck ist so eine Thematik, die sehr kritisch beäugt wird, weil es ist kein Need da. Es gibt ein sehr günstiges Medikament, was der Arzt verschreiben kann. Das kennt er, das weiß, es klappt. Die Menschen schlucken die Pille. Lebenswandel ist schwer, habe ich ja gerade schon gesagt. Da hat eine Liga nicht, das ist schwer für eine Liga, da reinzukommen. ADHS ist gerade so ein ganz neues Thema, was aufgekommen ist. Da bin ich sehr gespannt, wie die Verschreibungsraten sich entwickeln werden, weil digital bedeutet ja auch, dass man mit Gamification und Spaß arbeiten kann. Ne? Also das BSI macht das alles jetzt ein bisschen schwieriger mit diesen ganzen blöden Zertifikaten, die man haben muss. Und man muss sich jeden Tag neu einloggen und alles super sicher. Aber eigentlich soll es ja auch darum gehen, dass so ein digitales Tool Spaß vermitteln kann. Und Kinder oder Jugendliche, die ADHS haben, ich sehe da ehrlich gesagt einen sehr großen Match, dass man eben mit, wenn sie schon im Handy hängen, dann könnten sie ja auch was tun, was ihnen hilft, sozusagen ihre Einschränkungen oder ihre Routinen, also Einschränkungen zu verbessern, Routinen zu verbessern. Ich sehe da sehr großes Potenzial. Aber wie gesagt, die Liga funktioniert nicht für jede Indikation. Das ist auf jeden Fall ein großes Learning. Und das zweite große Learning ist, man muss sich wirklich sehr klar sein und sicher sein, dass man den medizinischen Mehrwert in der Studie zeigen kann. Wenn man da schon nur ansatzweise Bedenken hat, schwierig. Also man muss sich sehr sicher sein, das Ding wirkt. Dann wird es auch eine Liga in Deutschland. Dauert ein bisschen, man muss Geld investieren, man braucht die Zertifizierungen. Es ist ein langer Weg, aber es wird. Und bei den Verschreibungen, glaube ich, ist das jetzt auch wieder so eine Sache. Es ist schon auch ein Money-Game. Ja, also man muss einerseits Geld haben, um in Marketing zu investieren zu können. Das haben wir, also da hat auch Oviva gezeigt, wie es geht. Ja, die haben sehr viel Geld in Marketing gesteckt und entsprechend viele Umsätze haben sie dann auch gemacht. Und sie sind ein bisschen mutig gewesen, diese Faxkampagne. Ja, da hat ja auch haben viele drüber gesprochen, wie schlimm das ist, dass sie diese Faxkampagne, sie wurden abgemahnt. Aber im Kern muss man es ja auch mal so sehen. Das ist ein Startup, das versucht, einen Markt zu erobern, den es einfach heute gar nicht gibt. Und ich persönlich sehe auch einen gewissen Mut in dieser Faxkampagne, mal was zu verändern. Gut, die wurden jetzt abgemahnt, die dürfen das so nicht weitermachen. Okay, alles gut, machen sie sicherlich auch nicht. Aber jetzt kann man das wieder nehmen und überlegen, okay, wie könnte man es denn anpassen, um Menschen zu erreichen, die es brauchen? Ne? Also das ist ja auch was Pharma sich überlegt oder auch wenn man mal Online-Apotheken, Doc Morris, die werden jeden Monat verklagt und gibt es immer noch. Also ich glaube, es ist auch ein Teil, wenn man Innovationen in einem Land wie Deutschland vorantreiben will, dann muss man auch ein bisschen mutig sein, sonst wird sich hier nie was bewegen. Und das wäre schön zu sehen, wenn das sich im Ligamarkt weiter so entwickelt. Vielleicht ein vierter Trend, Pharma ist eingestiegen in die Liga, die haben gekauft. Die haben teilweise mit White Label entwickelt. Ne? Takeda und Medice haben ADHS-Digas jetzt auf den Markt gebracht. Sind auch andere Pharma-Digas in der Pipeline weiterhin, von denen ich weiß, wo auf die sozusagen jetzt auf die Zusage gewartet wird oder aufs BSI gewartet wird. Und das ist natürlich total cool, weil ich glaube, den Startups, also Risikokapital, VCs gehen nicht mehr in den Markt rein, weil es eben so lange dauert, weil es nicht so schnell skaliert, wie die das gerne sehen würden. Das ist schade, meiner Meinung nach. Und deswegen braucht es jetzt eigentlich die Großen, die reingehen und sagen, hey, wir bringen hier ein bisschen Stabilität mit uns, wird es in 5 Jahren noch geben. Wir können hier mit investieren, die Jahre. Und wir können auch helfen beim Marktzugang mit Vertrieb, Kontakten zu Ärzten, KOLs. Also ich glaube, die Liga ist noch lange nicht tot. Es verändert sich nur mehr aus so einem, sage ich mal, Garagengründer-Style zu Sparenzeiten. Ich mache jetzt meine Liga, weil ich kann hier Geld verdienen, hinzu sehr tief integriert, vielleicht auch näher an Medikamenten dran. Das sehen wir eben auch, dass Pharmafirmen sich überlegen, wie kann man denn, bevor was ein Medikament verschrieben wird, wie kann man konservative Therapie mit einer Liga abdecken, also Patienten schon früher erreichen. Aber das größte Fragezeichen im Bereich der Liga für mich ist KI.
Okay,
weil,
warum?
Naja, wir sehen ja schon im Markt gerade, auch Dr. Alexandra Wittmer hat schon darüber gepostet, dass sich auch bei ihr diese Fragen langsam aufwerfen. Sie ist ja eine große Digger-Verschreiberin. Es ist natürlich einfach mit seinem ChatGPT zu reden. Auch zum Thema Adipositas kann man mit ChatGPT sprechen und kann sich von dem, ich sag immer eher, aber es ist eigentlich ein S, von S sozusagen begleiten lassen und motivieren lassen und sich Tipps geben lassen. Und man kann sich ja wirklich Rezepte alles ausspucken lassen von einem GPT. Ob die dann gut sind, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber diese extreme Niedrigschwelligkeit von KI ist natürlich ein Risiko für DIGA. Und ich glaube, wenn wir es hinkriegen über die nächsten Jahre, dass vielleicht KI rein darf in eine DIGA, ja, dann wäre das total toll. Und was man aber immer wieder sagen muss, wir sind hier im Gesundheitswesen, ein ChatGPT hat halt keine RCT-Studie gemacht und bewiesen, dass es was bringt. Und die langfristig oder dauerhaft zertifizierten Digas haben das eben gemacht. Und ich fände es sehr, sehr schlimm eigentlich, wenn wir das an KI abgeben und wenn wir es nicht schaffen, irgendwie ein Hybrid zu schaffen. Ja, vielleicht eine Studie mit KI oder gewisse Komponenten, die KI enthalten, gewisse Komponenten, die keine KI enthalten. Also der Markt wird sich nächstes Jahr hoffentlich in die Richtung bewegen.
Okay, kannst du dir vorstellen, so OpenAI mit Giga-Herstellern, dass man eine Kooperation macht?
Nee, das kann ich mir in der Tat nicht vorstellen. Also nicht mit einer offiziellen Kooperation. Dafür ist der Markt viel zu klein für einen OpenAI, eben schon gemacht wird. Man muss sich das immer so vorstellen, die großen Hersteller von LLMs, also von Large Learning Models, Sprachmodellen, die bauen sozusagen KI-Modelle, die generisch sind. Und dann nehmen verschiedenste kleinere Unternehmen, also auch zum Beispiel Krankenhäuser, nehmen dann diese, ich sag mal, diesen Rohdiamanten als KI und trainieren den auf ihren speziellen Use Case. Meistens, jetzt im modernen Zeitalter sozusagen, nimmt man auch nicht nur einen Anbieter, sondern man nimmt dann irgendwie Anthropics mit Claude, man nimmt Google, Gemini, man nimmt OpenAI mit ChatGPT und dann hat man verschiedene, weil die sind unterschiedlich stark in unterschiedlichen Sachen und dann nimmt man für das eine das und für das andere das und dann verheiratet man das alles und im Kern nutzt man dann diese Modelle. Also kooperiert man dann schon mit denen? Interessant, also es wäre interessant, das so mal zu überlegen, aber im Prinzip, das passiert ja heute schon. Deswegen, das sehe ich auf jeden Fall passieren, aber eine offizielle Kooperation sehe ich nicht. Nee.
Ja, tatsächlich, auch nicht zwischen so Pharmaunternehmen, so mit richtigen großen Maschis.
Also, ja, aber dann nicht bei einer DIGA.
Okay.
Dann eher bei Wirkstoffentdeckung oder klinische Studien. Da ist sehr viel mehr Geld drin im Markt. Und also was ich zum Beispiel schon sehe, ist auch diese Bestrebungen von Pharma, wie können wir näher an den Patienten ranrücken, wie können wir auch Chatbots oder Informationsportale aufbauen, wo wir gezielt Patienten informieren können. Also Education, Activation ist ein Riesenthema. Und das muss man sich ja so vorstellen, das war in der Vergangenheit, waren das wahnsinnige Marketingtöpfe. Ja, irgendwie Content erstellen, Bilder erstellen, Webseiten erstellen. Da brauchte man ganze Agenturen, die sehr teuer waren. Und heutzutage kann man sehr viel davon mit KI sehr viel schneller und günstiger machen. Die Agenturen machen das natürlich auch jetzt mit KI, ne? Also ist ja logisch. Und das bringt eine andere Geschwindigkeit rein. Und deswegen bin ich auch recht gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Also wie Pharmafirmen da näher an den Patienten ranrücken werden. Das ist natürlich auch Compliance-technisch ein Riesenthema und stark reguliert, dass sie dürfen, was sie nicht dürfen. Aber da wird auf jeden Fall drüber nachgedacht, sagen wir es mal so.
Also es wird tatsächlich schneller. Okay, gut. Also so nah am Patienten oder näher am Patienten, das ist ja kein neues Thema. Durch KI wird es einfach nur rasanter.
Das denke ich auf jeden Fall. Ja.
Okay, so jetzt bist du auch bei der Bitkom oder beim Bitkom aktiv. So, das wäre jetzt meine Abschlussfrage. Glaubst du denn, dass so die Digitalisierung im Gesundheitswesen auch schneller wird bei uns in Deutschland? Dein Gesicht sagt alles.
Also, in Deutschland kann man Digitalisierung nicht ohne Regulierung vorantreiben. Das ist so. Und ich wünsche mir sehr, dass die beiden angekündigten Digitalgesetze das machen werden, dass wir eben schneller digitalisieren können, auch in der Versorgung. Gleichzeitig sieht man aber auch einen echt krassen Push vom Markt. Ende November, also vor einer Woche, war die Digital Health Conference von Bitkom, wo ich ja Vorständin bin für den Bereich E-Health. Und das war krass zu sehen, wie die Wirtschaft eigentlich gerade an einem Strang zieht. Also so aus der Wirtschaft heraus ist unheimlich viel Wille da. Es wird investiert, es wird gemacht, es wird kooperiert, es bilden sich Plattformen. Und so ein bisschen ist der Hang so aus der Wirtschaft, warum warten? Wir können nicht mehr warten. Also wir können nicht mehr auf die Regierung warten, Sachen zu machen. Wir müssen es selber machen. Das ist ja auch oft so der Trend. Gleichzeitig geht das nur begrenzt. Also es ist immer dieses Spannungsverhältnis. Wir wollen was bewegen, wir können was bewegen, versus dann kommt irgendein Gesetz, was alles wieder umwirft und dann ist man erstmal 6 Monate mit irgendwelchen Anpassungen beschäftigt, um sich an die TI anzubinden. Das ist nicht mal ein Beispiel. Das ist schade, aber gut, ich meine, wir haben dieses Jahr die EPA gelauncht, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Wir haben das E-Rezept, also die EPA verpflichtend gelauncht, das E-Rezept verpflichtend eingeführt. Das sind sehr große Meilensteine für eine Infrastruktur, also so ein Infrastruktur-Layer, was wir brauchen, um darauf aufzusetzen. Wäre natürlich toll, wenn wir das in 2026 sehen, wie das alles beflügelt.
Okay, jetzt lasse ich jetzt einfach mal das Schlusswort stehen. Vielen Dank, Luisa, für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, Hanna.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.